ein Schlüssel zu diesem Satz ist, zum Verständnis dieses Satzes ist, sich darauf zu besinnen, dass dieses Wir hier, dieses Wir, ist das Wir des Wittgenstein-Philosophen, des Wittgensteins als Philosophen. Er identifiziert sich an dieser Stelle mit der philosophischen Aufgabe und das ist die Situation einer Metalogik. Das ist der Punkt, mit dem er im Tractatus auch gekämpft hat. Und diesen Punkt könnte man so beschreiben, dass man sieht, wie die Metalogik mit der Metaphysik an dieser Stelle korreliert ist. Der Tractatus, und das ist der Grund für die beschriebene Schroffheit des Tractatus, ist insofern ein wesentlich antimetaphysisches Werk, als er sagt, die traditionelle Philosophie, die sich jenseits des allgemeinsprachlichen und wissenschaftlich geregelten Sprachverwendungszusammenhangs aufstellt und sagt, ich erkläre euch jetzt, was dahinter steckt. Diese Urgeste, diese urphilosophische Geste, die darin besteht zu sagen, das Berufsbild, das Lebensziel von Philosophinnen und Philosophen besteht darin, zur Einsicht zu kommen. Und was ist Einsicht? Einsicht ist etwas, was hinter dem zu finden ist, was sich sozusagen der Oberfläche verbirgt. Diese Art von elementares Reflexionsverhalten, nicht? Bleibt nicht an der Oberfläche. Die Oberfläche ist vergänglich, die Oberfläche ist unsicher. Um in deinem Leben Orientierung und Stabilität zu gewinnen, musst du schauen, was hinter der Oberfläche ist, was die Gesetze davon sind, was die Prinzipien dessen sind, was dein Leben gestaltet. Ich glaube, Sie werden also leicht wissen, worauf ich da hinaus will. Und solche Fragen des, was steckt dahinter? Also ich muss Ihnen das nicht erklären, was sozusagen diese Versprechungen und diese Wünsche sind. Und Metaphysik ist angelegt als ein methodisches Erschließen dieser Hintergründe. Nicht einfach, also um es auf die banalste Art und Weise zu sagen, nicht einfach was behaupten, sondern sich zu fragen, was ist eigentlich Wahrheit? Also was steckt hinter dem Behaupten? Hinter dem Behaupten steht eine Systematik, eine Welt der Einsicht in die Bedingungen, unter denen man im Einzelnen etwas behauptet, ne? Um es also bei Wahrheit, im Fall der Wahrheit zu lassen. Was ist Wahrheit? Ist der metaphysische Hilferuf angesichts der einander widersprechenden Behauptungen, die noch dazu unterschiedlich sich ausweisen und begründet werden, der Versuch, wohin zu kommen, wo man diese Dissonanzen auflöst. Und der Tractatus ist ein polemisches Pamphlet dagegen, dass man den Philosophen diese Aufgabe überträgt. Also, dass Philosophen, Philosophinnen auftreten und sagen, und das ist jetzt die antisokratische, antiplatonische, also eigentlich antiplatonische, mehr als antisokratische Geste, nicht? Ich kann da anschließen an die Stories aus dem Sophistes und anderen, dass der Sokrates auftritt und sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das hat noch dieses ironische Moment, nicht? Der Sokrates tritt auf und er ist an dieser Stelle ein, ein Anstoß, einer, der die philosophische Besonderheit vorbereitet, indem man den Leuten mit Gusto nachweist und demonstriert, dass sie Worte zwar verwenden, aber sehr ratlos sind, wenn man ihnen auf den Zahn fühlt. Nicht? Wenn man sowas fragt wie tapfer, das hatte ich, glaube ich, im vergangenen Jahr hatte ich das mehr gesagt, ne? Was ist tapfer? Wer ist tapfer? Na, ein Feldherr ist tapfer. Warum besteht die Tapferkeit? Dem Feind mutig die Stirne zu zeigen. Und was ist, wenn man statt dem Feind mutig die Stirne zu zeigen, sich umdreht und läuft? Kann das tapfer sein? Nein, das kann nicht tapfer sein. Na, was ist aber, wenn das eine Taktik ist und nur verwendet wird, damit man sich dann umdreht und den Feind, dass man die Schlachtreihen in Unordnung bringt und dann erst richtig gegen den Feind ist? Na, dann ist auch das Weglaufen tapfer, nicht? Das sind die Spiele, die der Sokrates da spielt. Und die Ironie von Sokrates besteht darin, dass er sagt, ich weiß zumindest, dass ich nicht weiß, was Tapferkeit ist. Ihr glaubt, ihr wisst Tapferkeit, aber ihr verwirrt euch an dieser Stelle. Der platonische Zusatz ist dann der, zu sagen, es ist sehr wohl möglich, die Tapferkeit zu definieren, von ihr zu reden, in der nötigen Formenvorgabe im Zusammenhang mit der Ideenlehre. Und da haben wir gesprochen über die platonischen Formen. Das ist ja sozusagen schon hinter uns. Diese Art, dass Philosophen, Philosophinnen einen derartigen Zugang zu solchen Allgemeinheiten haben, das ist das, was im Traktat unterbunden wird.
Könnte Sokrates sein Sparspiel überhaupt spielen, wenn er nicht wüsste, was Tapferkeit ist? Also könnte er dann die richtigen Fragen stellen? Weil er muss ja einen Vorbegriff haben, um überhaupt diese Fragen stellen zu
können. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, das habe ich mir noch nicht überlegt. Man könnte sich einen Sokrates vorstellen, der ablenkt, der sozusagen durch die Gegend spaziert und sagt, aber tapfer, der so agiert, dass er sagt, aber Tapferkeit, du erzählst mir jetzt, was Tapferkeit ist, aber Tapferkeit ist, aber irgendwo anders steht, irgendwo steht, dass Tapferkeit was anderes ist. Was sagst du jetzt? Also eine Strategie, eine relativistische Strategie, könnte man sagen, ne? Wo man sagt, und ich habe das nicht genau genug unterschieden, Sie haben ganz recht, ne? Man könnte sich einen Sokrates vorstellen, der selber sophistisch ist, ja? Und der sagt, zu einem Teil ist ja die Genialität vom Sokrates besteht darin, dass er sophistische Strategien aufnimmt, dass er nämlich Verunsicherungsstrategien sind das. Ne? Das geht quasi um die Schritte, dass man sagt, es gibt eine natürliche Sicherheit. Ich weiß, was zu Hause ist, ich weiß, was ich zum Frühstück esse, ich weiß, was tapfer ist, ja, ich weiß, was unangenehm ist, ich weiß, was unfair ist. Diese Art von Sicherheit wird sozusagen sowohl von den Sophisten als auch vom Sokrates angebohrt. Also diese Relativierung ist natürlich der wesentliche Punkt. Also seit es eine Stadtgesellschaft gibt, um das so zu sagen, nicht? Und vor der Stadtgesellschaft natürlich, seit ich aus meinem Tal herauskomme, in dem Moment, in dem ich meinen Gebrauch von Worten konfrontieren muss mit anderen Leuten, die diese Worte auch verwenden, habe ich so ein Relativismusproblem. Und das Relativismusproblem wird von den Sophisten so beantwortet, dass sie da Techniken entwickeln, mit dem Relativismus umzugehen. Also klarer Fall von Redeschulung. Ja? Wenn Sie einen Kurs machen und Sie sind angewiesen auf das Geld, dass Sie diesen Kurs kriegen und Sie wollen, dass die Evaluation des Kurses gut ausfällt, dann werden Sie sinnvollerweise diese Sachen reinmixen, die Leute hören wollen, und dann müssen sie mal herausfinden, was sie hören wollen und so. Das ist irgendwie klar. Und der Hinweis von Ihnen, der sehr, sehr wichtig ist, ist, dass der Sokrates zwar einerseits mit dieser Verunsicherung spielt, er knackt das auf, die Sicherheit, die die Leute haben, aber er sagt darauf dann nicht, naja gut, und jetzt lehre ich euch, wie die Sophisten, was ihr mit der Unsicherheit macht und wo ihr am sinnvollsten was einsetzt, sondern er macht den einen Schritt drüber und sagt so etwas wie, ich gebe dir ja recht, du willst mir etwas sagen und ich glaube auch, dass ich verstehe, was du mir sagen willst, aber es ist in deinen Beispielen noch nicht enthalten. Also dieser Vorentwurf, der sagt, alle die Leute, die mit Tapferkeit reden, die über Tapferkeit reden, die wollen schon von etwas gemeinsam reden. Anders gesprochen, modern gesprochen, die Sprachgemeinschaft, die ihre Interessen in das Wort Tapferkeit investiert, das ist eine gemeinsame Sprachgemeinschaft, die soll nicht auseinandergehen, das soll man nicht auseinanderdividieren von einer Vielfalt von Interessen, mit denen man halt jonglieren muss, sondern es handelt sich darum, dass wir uns einigen darüber, was wir damit meinen. Das ist diese Vorgabe. Das ist diese Vorgabe, die muss er vorgeben. Und insofern ist es eine Kontinuität zwischen Sokrates und Platon natürlich, also der Ideenlehre, die dann ausdeutet, worin diese Gemeinsamkeit besteht. Ne? Und also danke nochmal sehr für den Hinweis, weil er mir jetzt auch möglich macht, hier noch eine kurze Bemerkung zu den Sprachspielen zu machen, zu dieser Passage, die wir hatten, wo der Wittgenstein sagt, spare ich mir nicht das Wichtigste, was mich im Traktat die ganze Zeit beschäftigt hat, nämlich die allgemeine Form zu definieren, indem ich sage, es sind Sprachspiele. Das ist ein Thema, das den Wittgenstein selber sehr, sehr beschäftigt und er sagt definitiv, da sind wir jetzt bei der Relativismusgeschichte, er sagt definitiv, Sprachspiele haben nicht die eine Form. Sprachspiele, so wie er mit Sprachspielen operiert, sind nicht ideegeleitet, sondern sind verknüpft durch Familienähnlichkeiten. Das ist das, was er sich einfallen lässt dazu. Der berühmte Begriff von Familienähnlichkeiten. Ein anderes Beispiel, das er dazu bringt, ist ein Seil, ein Tau, in dem die verschiedenen Hanfbestandteile ineinander so hineingedreht sind, dass das Tau ein festes Tau ist, obwohl kein Faden von Anfang bis zum Ende geht. Also es hat also, sagen wir, das Schachspiel hat nichts zu tun mit dem Reigenspiel direkt. Also alles das, was aus dem Direktvergleich zwischen Schachspiel und Reigenspiel zu holen wäre, ist unbedeutend, aber es gibt eine Kette von Familienähnlichkeiten, die das doch berechtigt erscheinen lassen. Die Bemerkung, die ich hier machen möchte, ich kann es nicht demonstrieren, das wäre eine eigene Geschichte, die mich allerdings sehr interessiert, ist, dass das kein Relativismus ist, dass also, obwohl diese Rede von Familienähnlichkeit eine Demontage der platonischen Ideenlehre ist, das nicht in einen Sophismus, Skeptizismus, Relativismus zurückfällt, sondern dass der Wittgenstein ein starkes Moment hat, das wiederum aufzuhalten auf grammatische Befindlichkeiten, Gegebenheiten hinzuweisen, die deutlich machen, dass menschliche Sprache als relativistisches Unternehmen nicht möglich ist. Das ist der Anfang einer langen Diskussion, auch zeitgenössischen Diskussion über Skeptizismus, über die Möglichkeiten von Regelfolgen, was immer. Das will ich quasi jetzt hier nur anmerken. Gut, ich war deswegen auf die Metaphysik gekommen, weil sie hier steht und weil jetzt, das ist die Verbindung, diese selbstquälerischen Tendenzen, die der Wittgenstein im Traktat hat, damit zu tun haben, dass er sich klar ist darüber, dass aufzutreten und zu sagen, so dürft ihr nicht reden und ich sag euch, wie ihr reden sollt, damit ihr das vermeidet, dass das eine zutiefst gespaltene Position ist. Das ist die Position der Metalogik. Nicht? Ich halte mich nicht nach der Logik, sondern ich sage euch über die Logik, was die Logik ist. Diese Metalogik ist nicht umsonst gleich geformt wie die Metaphysik. Es ist eine Position, in der die Erhabenheit der Philosophie, dieses, was dahinter steht, in Anspruch genommen wird. Und sei es darum, das macht letztlich das Kraut nicht fett, könnte man sagen, und sei es dafür, dass man es sich verbietet oder den anderen verbietet. Also an der Stelle, wo ich sage, du sollst keinen Unsinn reden und ich schreibe dir vor, das und das ist Sinn, muss ich zugestehen, dass ich an dieser Stelle nicht, dass ich an dieser Stelle mich über den Sinn erhebe, den ich dir zur Verpflichtung mache. Ne? Weil wenn ich dich in ein bestimmtes sprachliches Regelsystem hineinzwinge und ich sage, das ist das Einzige, was für dich oder für mich in Frage kommt, dann ist, das ist immer schon der Einwand gewesen und der ist letztlich nicht falsch, der ist sozusagen, der führt in diese Antinomie, dann ist die Frage, na gut, Vati, du hast mir jetzt also gesagt, das und das darf ich nicht machen. Warum machst das du? Ja? Du hast gesagt, ich darf nicht drüber reden, wie das und das passiert. Warum sagst du mir, wie das und das passiert? Ne? Das könnte man sozusagen schön im Beispiel ausspielen. Diese Art der, also schlagwortartig gesprochen, der Sinnlosigkeitsverdikt der in Selbstanwendung. Daher kommt die Zerrissenheit und daher kommt jetzt der besondere Befreiungsversuch, der vom Wittgenstein hier gemacht wird, wenn er sagt, wir dürfen uns diese Metalogik nicht für unsere eigenen Zwecke reservieren. Und wenn das der Fall ist, dann komme ich in die Situation, mit der er das Big TypeScript beginnt, nämlich, dass er sagt, das Wort verstehen, der Ausdruck einen Satz verstehen, ist nicht metalogisch, sondern ist ein Ausdruck wie jeder andere der Sprache. Das heißt also, wenn ich von Verstehen rede, dann stelle ich mich nicht jenseits der Sprache auf und sage etwas über Bedingungen, unter denen die Sprache funktioniert, sondern ich spreche. Kurz gesagt. Ich muss, und das, wir können nur beim Satz anfangen, heißt, wir können nur dort anfangen, wo wir schon sprechen können und das wiederum heißt, wo wir schon in der Lage sind, mit akustischen Äußerungen bestimmte Effekte im Austausch zwischen Menschen zu erzeugen. Und alles, was wir darüber sagen wollen, das ist also jetzt der Punkt von, wenn wir jetzt noch eine Einsicht gewinnen wollen darüber, was dahinter ist, alles das, was wir über das sagen wollen, was wir tun, wenn wir reden, ist reden. Das geht nicht anders. Und diese Aussage, die ich jetzt gerade gemacht habe, ist die Aussage, die hier drin steht, denn wir selbst müssen den Satz verstehen, dass wir es jetzt der Philosoph, wir haben es also in unseren Betrachtungen mit dem Verstehen des Satzes nicht zu tun, denn wir selbst müssen ihn verstehen, damit er für uns ein Satz ist. Das heißt, in unserer Philosophie, in der Philosophie, in unserer Philosophie bleibt uns nichts anderes über, als eine Stimme in der Praxis zu sein, die alle anderen Menschen mit uns teilen. Und dieser Sondererhebung, die darin besteht, dass wir über das reden, was die Bedingungen davon sind, dass die anderen reden, dieser Sonderstatus wird nicht gestattet. Also hier ist die Metaphysikkritik drinnen. Und jetzt ist die weitere Verbindung, ist die jetzt aus diesem metaphysikkritischen Ansatz in die Thematik des Verstehens hineinreicht, ist jetzt die, dass er damit operiert, dass der Appell an Verstehen, an Verständlichkeit, an Erleben von Sätzen, dass das ein typischer Appell des in den Hintergrund eindringen Wollens ist. Nicht? Du sagst das nur so, aber ich will wissen, was du meinst. Ich bin konfrontiert mit dieser Art von Buchstabenkombination, aber ich will wissen, was das bedeutet. Das sind typische Ansätze, wo man versucht, Sachverhalte, etwas, was man First Level stattfinden sehen kann, um eine Hintergrunddimension zu bereichern. Nicht? Also die Zeichen, diese Geschichte, die ich das letzte Mal schon besprochen habe, Zeichen, man sieht in dem Verstehen das Eigentliche im Zeichen das Nebensächliche. Da ist der wichtige Terminus das Eigentliche, ja? Dass man die Ereignisse, die im Sprachgebrauch stattfinden, auseinanderdividiert in die Oberflächlichkeiten und in das Eigentliche. Wir haben einen Zeichenvorrat, eine Art von Handle an der Oberfläche. Ich kann, das sind also Schwärzungen, das sind Fakten im Sinn der Sachverhalte, auch des Traktatus. Und dann, wie will man nun, das ist der platonische Zug sozusagen, das ist der Zug in das Dahinterliegende, ins Immaterielle, in das Ideelle, dann will man sagen, aber das Wichtige ist ja das, was du meinst. Das wichtig ist ja nicht, dass du etwas sagst, sondern wichtig ist das, was du meinst dahinter. Und diese die Frage, die Suche nach diesem Meinen, ja, die ist dasjenige, was einerseits im Traktat abgeblockt worden ist. Meinen spielt eben keine Rolle im Traktat. Wichtig ist, wie die Sprache auf der Oberfläche funktioniert. Und es gibt nur eine Oberfläche. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen, nicht? Wenn man Metaphysik ist unakzeptiert, dann bleibt die Oberfläche nicht Oberfläche, sondern ist die Oberfläche das Einzige, was es gibt. Das ist eine Variante des berühmten Nietzsche-Themas, nicht? Dass wenn man sagt, es gibt keine übergeordnete Wahrheit, dann bleibt nicht die Lüge über. Der Grund dafür ist der, dass das Dualbegriffe sind und wenn man aus Begeisterung, Ärger oder sonst was, denn einen Teil dieser dualen Beziehung wegstreicht, dann soll man nicht glauben, dass man den anderen in den Händen halten kann. Es gibt keine, es gibt nicht eine andere bekannte Applikation davon, ist das berühmte Simulationsargument, nicht? Simulacrum, Simulation als eine Irrealisierung der Wirklichkeit, wo wir nicht mehr wissen, ob wir das alles nur vorgespielt kriegen oder ob es wirklich ist. Und Baudrillard ist bekannt dafür, dass er gesagt hat, es ist nur alles eine solche Simulation, verfällt dem irgendwie derselben elementaren Logik in dem Moment, in dem alles eine Simulation ist, habe ich zwar die Realität voll gedankenmäßig weg extrahiert, aber indem ich die Realität gedankenmäßig weg extrahiert habe, habe ich den Ast abgeschnitten, auf dem ich selber sitze, weil was ist der Sinn davon, von Simulation zu reden, wenn es keine Realität gibt? Das ist nebenbei gesagt, das ist ein schöner Punkt, wo ich sagen kann, das wäre ein zutiefst wittgensteinianischer grammatischer Hinweis auf etwas Unerschütterliches, weil ich vorher gesagt habe, Wittgenstein gegen den Relativismus. Das ist ein schöner Hinweis, wo der Wittgenstein sagen würde, du kannst, wenn du das Spiel so spielst, dass du mir erklären willst, alles ist Simulation und nichts und Realität gibt es nicht, dann kann ich dir ein für alle Mal sagen, und das sage ich dir quasi für die ganze Weltgeschichte, ich kann mit deinem Wortgebrauch von Simulation nichts anfangen, weil alles, was ich unter Simulation verknüpfen kann, hängt zusammen mit dem mit der Realität. Das ist ein bisschen so wie, stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein elektrisches Gerät, Sie nehmen so einen Overhead-Projektor und Sie machen eine Zeitreise in das Mittelalter. Und die interessante Frage ist jetzt, kann im Mittelalter jemand diesen Overhead, kann jemand im Mittelalter wissen, was dieses Ding ist, ja, wozu dieses Ding da ist. Ne? Dem kann ich vielleicht am besten kann ich sagen, da kommt ein Engel und wenn der Engel da drüber fliegt, dann gibt es da ein Licht. Ja? Aber ich kann dem nicht klar machen. Ich kann dem einfach aus der Situation her vollständig unmöglich klar machen, dass das ein elektrischer Stecker ist. Das geht nicht. Das ist sozusagen per Gedankenexperiment ist das ausgeschlossen, sonst wäre das nicht das Mittelalter. Ich kann natürlich basteln, nicht? Ich kann fiktive Sachen machen und so weiter. Ich kann mal sagen, wenn du dir das vorstellst, ich kann mit Vergleichen operieren und so weiter. Das ist alles immer möglich. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn ich so tue, als würden die im Mittelalter irgendwie ja doch verstehen, was elektrischer Strom ist, weil die haben ja auch schon was vom Zeus gehört, dann komme ich vom Hundertsten ins Tausendste. Ne? Dann bin ich im Rahmen der Dichtung unterwegs und nicht im Rahmen der Rekonstruktion von gewöhnlichen oder wissenschaftlichen Zusammenhängen. So ähnlich eben, wenn ich die Realität raus abstrahiere aus der Simulation. Und der Punkt war jetzt eben der, was war der Punkt, habe ich etwas verloren, worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Hintergrundannahme, diese Eigentlichkeit, in der man etwas habhaft werden will, was an der Oberfläche nicht zu finden ist, dass diese Eigentlichkeit im Traktat eben nicht möglich war, dass nach der Logik des Traktates eine solche homogene Sprachumgebung vorgegeben war und wenn du dahinter kommen willst, dann bewegst du dich sofort in die Antinomien hinein. Es gibt also nur das dramatische Zerrissensein am Rande der Sprache und es gibt eine Sprache. Du kannst, es gibt eine Sprache und eine Grenze. Es gibt kein Spiel mit unterschiedlichen Grenzen. Und warum ich das jetzt hier gesagt habe, ist, weil man am Beginn des Big TypeScripts eben sieht, wie das langsam ein wenig relativiert wird, wie das mehr multipliziert wird, billiger wird, wo Wittgenstein sich einlässt jetzt auf die verlockenden Stimmen, die sagen, aber das Eigentliche ist doch nicht das Zeichen, das Eigentliche ist doch nicht der Sachverhalt. das, was im Tractatus nicht thematisierbar war, weil es gar kein Subjekt gibt, weil es also nur die Sätze und die Welt gegeben hat, das kommt hier voll rein. Das wollte er, das in den Tagebüchern vor der Traktatzeit sieht man das auch, das hat er natürlich immer mit drinnen gehabt, dass es eine offene Frage ist, wie jetzt menschliches Bewusstsein in dieses Bild hineinpasst und die Bereitschaft, menschliches Bewusstsein in seiner Kapazität als Moment in Kommunikationszusammenhängen anzuerkennen. Diese Bereitschaft findet sich in den 30er Jahren jetzt wieder. Das kommt sozusagen mit rein. Damit hat er sich aber eine sehr, sehr große Aufgabe gestellt, weil er jetzt auf der einen Seite noch immer drin, er hängt sozusagen auf der einen Seite noch immer in dieser Einheitssprache, sagen wir es mal so, und auf der anderen Seite lässt er sich ein in die Verstehensproblematik und kommt darum zu solchen Aussagen, dass er einerseits anerkennt, dass es eine solche Frage gibt wie, was meinst du? Diese Bereitschaft, überhaupt mit einer solchen Frage zu operieren, heißt schon, dass man in einer Dialogsituation dem anderen zugesteht, dass sie eine Meinung hat, nicht? Und dass sie, und die Meinung, die sie hat, dass sie die nicht an der Nase herumführt. Also dass es da überhaupt einen Grund zur Nachfrage gibt, dass man eine zweite Betrachtung akzeptieren kann und muss, die über das hinübergeht und die weitergeht als das, was man zunächst einmal sieht. Was meinst du damit? Als ist ja auch ein ganz gewöhnlicher Sprachausdruck. Und die Schwierigkeit, in die der Wittgenstein gerät, ist jetzt die, dass er in seiner Philosophietradition vorgegeben hat, dass diese Frage nach dem, was meinst du damit, leicht verstanden wird als die Frage nach dem Eigentlichen. Was meinst du eigentlich? Also was sagst du eigentlich? Was sagt das eigentlich? Was steckt eigentlich dahinter, hinter dem, was du da jetzt gesagt hast? Also das ist diese philosophische Komponente, die nach in Hintergrundkomponente, und auf eine besondere Art und Weise verbindet sich die reflexionsphilosophische Komponente mit der bewusstseinstheoretischen Komponente, sagen wir mal so, dass wir Bewusstsein haben und in dem Bewusstsein geht einiges vor und das ist an vielen Stellen nicht unwichtig, das ist der eine Punkt, dass wir das Eigentliche gerne haben wollen und dass wir hinter die Sachen schauen wollen und dass wir philosophisch Sicherheit haben wollen, indem wir nicht an der Oberfläche kleben, sondern dahinter steigen, ist das Zweite. Traditionell, so wie sich's von Wittgenstein darstellt, ist eine starke Tendenz gegeben, diese beiden Sachen zu koppeln und darauf zu antworten, was eigentlich gesagt ist, wenn ich diesen Satz sage. Das steckt in mir, das steckt in meinem Bewusstsein. Ich verstehe den Satz wie, ich weiß doch, was ich sage. Sozusagen ein typischer Fall. Ich habe etwas gesagt und ich kriege die Frage, was hast du gemeint? Darin steckt ja schon die Annahme, die Rückfrage bedeutet ja das schon, dass ich davon ausgehe, dass der das gesagt hat, mir jetzt noch einmal genauer sagen kann, was er gemeint hat. Und wie sagt er das? Indem er seinen Bewusstseinszustand noch einmal Revue passieren lässt und indem er aus dem Bereich, aus dem Fundus seines Bewusstseins noch einmal Antwort gibt auf die Frage, was denn mit diesem Satz zu verbinden ist. Also das Modell davon ist das, dass die Sprache irgendwie ja ganz schön ist, aber halt leider relativ flach. Wir erzeugen sehr viele Missverständnisse, weil die Mittel der Sprache sehr oberflächlich und flach sind. Und das, was dahinter steht, das ist subtiler, reflektierter und kommt erst langsam raus. Das ist ein bisschen sowas wie das Modell des Zeichens als die Medizin, die im anderen die gleichen Magenschmerzen hervorruft. Das Zeichen ist nur die diese Art von Intervention, von Oberflächenintervention, und dahinter steckt unsere Verstehenskapazität, die unerschöpfliche Verstehenskapazität, die sich in die Sprache nur unvollkommen hinein abbilden lässt. Das ist jetzt, und das wird für den weiteren Verlauf der Wittgensteinischen Philosophie standardisiert so bleiben, das ist das Bild, mit dem er sich immer auseinandersetzt und gegen das er zu denken unternimmt, und zwar mit immer neuen Anläufen. Und eine schöne Weise, wie man diese neuen Anläufe artikulieren kann, kommt dann zum Beispiel da drin. Wo ist das dann? Ich glaube, das ist dann erst noch auf der nächsten Seite. Sie finden es sicher dann eh leicht. Eine Antwort ist die zu sagen, wenn ich ihn frage, was meint er mit dem Zeichen? Und ich erwarte mir von ihm, dass er mir das sagen kann, was er mit dem Zeichen eigentlich meint, dann muss man auch fragen, wie weiß es denn er? Ich weiß es offensichtlich nicht. Ja? Ich weiß es offensichtlich nicht, oder ich bin mir unsicher, was er da meint. Und die Frage, wenn ich zurückfrage, und was meinst du, ist jetzt die, wie kann es denn er wissen? Wie kann denn er wissen, was er mit dem Zeichen meint? Man will gerne darauf antworten, es gibt diese Tendenz eben zu antworten, weil ich erlebe das so. Es ist in meinem, ich habe das im Gefühl, das ist aber ganz sicher so, alle diese Art von Antworten. Und der Wittgenstein sagt darauf, natürlich kannst du mir solche Hinweise auf Basisempfindungen geben, auf Erlebnisse geben, und du kannst da große Theorien noch auch darüber entwickeln, was in deinem Gehirn diesbezüglich vorgeht. Aber alles das, was von deiner Seite her auf diese Frage kommt und was mir die Möglichkeit gibt, besser zu verstehen, was du meinst, muss ich in Sätzen ausdrücken. Du musst... Wittgenstein sagt, wenn man es sozusagen ein bisschen freundschaftlich formuliert, sagt, das mag ja gut sein, dass alles Mögliche bei dir passiert, wenn du Zeichen produzierst, die ich verstehe oder nicht verstehe. Und es mag sehr gut sein, dass du wütend bist oder enttäuscht oder was immer, wenn ich mit deinen Zeichen nichts anfangen kann. Aber wenn du möchtest, dass ich deine Zeichen verstehe, dann reicht es mir nicht, dass du mir in die Augen schaust und sagst, nixt oder sowas ähnliches. Ich habe es gerade typischerweise falsch angefangen. Nicht? Ich habe gesagt, dann reicht es mir nicht, dass du mir in die Augen schaust. Punkt. Dass du mir in die Augen schaust und mir damit mitteilen willst, ich mein's ehrlich. Ja? Also auch die Aussage, du willst mir mitteilen, ich meine es ehrlich, ist schon eine sprachliche Aussage. Es reicht mir nicht, es ist notwendig für den entsprechenden Zweck, dass du mir in die Augen schaust, komma und sagst, das und das habe ich gemeint. Du musst es artikulieren. Du musst, wenn dieses Zeichen die Funktion übernehmen soll, die wir für Sätze vorsehen, kannst du nicht das Verstehen unterbringen in einen Seelenzustand von deiner Seite, den du nicht artikulierst, den du nicht ausformulierst. Ich kann mit einem tiefen Blick in deine Augen vielleicht ein gewisses Gefühl verbinden. Es gibt telepathische Momente, das ist auch klar. Aber auch die Beschreibung von telepathischen Momenten könnte und kann nur funktionieren, wenn diese eine Beschreibung ist, nicht? Also Telepathie ist ganz wesentlich auch dadurch charakterisiert, dass man sagt, die konnten sich darüber verständigen und sie haben noch nicht einmal was gesagt. Ja? Wenn ich diesen ersten Teil weglasse, nämlich weglasse die Angabe darüber, worüber sie sich verständigt haben, dann ist Telepathie leicht. Dann kann ich nämlich nicht heran an die Sache. Nicht? Also auch Telepathie ist so ein Grenzfall. Und es gibt einen sehr schönen Satz am Ende, das mache ich vielleicht jetzt hier auch als Ende der Vorlesung heute, in der der Wittgenstein sich wieder mal als Aphoristiker aller hier ist der Satz, den ich damit kann man schließen. Wenn man aber sagt, wie soll ich wissen, was er meint, ich sehe ja nur seine Zeichen, so sage ich, wie soll er wissen, was er meint, er hat ja auch nur seine Zeichen. Und wo sich also Wittgenstein als Aphoristiker großer Klasse zeigt, ist dieses letzte Zitat, da sind einfach nur 5 Worte, du meinst, was du sagst. Das ist die Drehung aus den mehrfach diskutierten Geschichten, meinst du denn, was du sagst? Wie kann ich denn wissen, was du meinst? Alle diese Permutationen. Und darauf sagt er so mit einem Zwischenstopp, du meinst, was du sagst. Das ist die Inversion von du sagst, was du meinst, klar, nicht? Du sagst, was du meinst, heißt, ich stelle die Sache so dar, dass ich mich nach außen begebe, dass ich ein Meinen habe, einen inneren Rahmen vom Verstehen und ich begebe mich nach außen und teile das der Welt mit. Das Umgekehrte, womit er operiert, was ihm an der Stelle wichtig ist, ist zu sagen, du sprichst. Und indem du sprichst, heißt es, du nimmst teil an einem verzweigten Regelsystem von Austausch von Sprachausdrücken. Und was du meinst, ist in dem enthalten, was du in diesem Spiel spielst. Okay. Dann.